Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Ja, ich sitze hier im wunderschönen Büro von Oliver Beimann und mir gegenüber sitzt Kai Bender, Partner Digital oder Digital Services sogar?
Digital.
Ja. Genau. Kai, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Sehr gerne. So.
Wer bist du und ja, was motiviert dich?
Also erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast aufzutreten zu dürfen. Ich bin Partner bei einer Unternehmensberatung. Ich mache das Berufliche zuerst, seit 25 Jahren Strategieberater. Von der Ausbildung her eigentlich Informatiker. Bin nach der Promotion dann direkt in die Beratung gewechselt. Bin dann nach einer Zwischenstation bei Oliver Wyman gelandet, wo ich dann die Digital- und IT-Practice in Deutschland aufgebaut habe. Und die letzten 7 Jahre, also von 2018 bis Ende 2024, Geschäftsführer des deutschen Geschäfts von Oliver Wyman war. Das habe ich jetzt weitergegeben und bin jetzt sozusagen back in regular business und habe mich insbesondere in den letzten Jahren immer stärker auch um Themen gekümmert, die mir neben der eigentlichen Unternehmensberatung stark am Herzen lagen. Dazu gehört Diversity, dazu gehört aber auch sowas wie Nachhaltigkeit, dazu gehört auch Kulturförderung und Kunst. Ich selbst bin ein sehr großer Freund zeitgenössischer Kunst und viele andere Themen, die ich neben meiner Arbeit versuche voranzutreiben und zu entwickeln.
Zu den anderen Themen kommen wir gleich noch. Jetzt wollen wir dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Wenn du 2 Stunden mehr am Tag hättest, was würdest du mit diesen 2 Stunden tun?
Ich würde sicherlich nicht die 2 Stunden jeden Tag fürs Gleiche einsetzen. Ich würde mit Sicherheit 1 bis 2 Mal die Woche die 2 Stunden vollumfänglich meiner Familie, insbesondere meinen Kindern zugutekommen lassen. Wir haben uns zu Hause die Schulfächer so ein bisschen aufgeteilt und bin der Lateinbeauftragte, weil ich das auch als Schüler mochte und das auch im Abitur als Leistungskurs hatte. Und deshalb mache ich das jetzt heute mit den Kindern dann auch wieder. Das kommt ein bisschen kurz, ja. Und das ist ehrlich gestanden schade. Nicht, weil ich die irgendwie quälen will, sondern weil mir die Zeit mit diesen Übersetzungen wirklich Freude macht. Und ich einfach gerne mit den Kindern natürlich zusammen bin. Und die sind jetzt in einem Alter, wo, also sie sind so zwischen 13 und 9, ja. 3 Kinder haben wir. Und das ist eine Zeit intensiven Zusammenlebens. Sie sind halt nicht mehr ganz klein. Die sind aber auch noch nicht in Schlagdistanz zum Verlassen des Hauses. Insofern ist das eine Zeit, da würde ich gerne mehr investieren. Das Zweite, was ich gerne mehr machen würde, ist Lesen. Ich habe so ein kleines Projekt, ist zu viel gesagt. Ich habe so eine Ambition entwickelt so im letzten Jahr. Ich möchte gerne ein paar Klassiker der Literatur, die ich aus welchen Gründen auch immer in meinem Leben nie gelesen habe, das möchte ich nachholen. Ich habe mit Thomas Mann jetzt angefangen, den Zauberberg durch, die Buddenbrooks durch, gerade ist Tolstoi, Krieg und Frieden dran und dann habe ich noch Musil und Proust auf der Liste und so. Das ist so eine Sache, da würde ich mit Sicherheit auch Zeit investieren. Was ich jetzt ganz bewusst nicht erwähne, ist Sport, weil ich schon ziemlich viel Sport mache. Das ist so eine Sache, das hat sich in den letzten Jahren immer weiter gesteigert, hat was mit zunehmendem Alter zu tun. Und ich glaube, wenn dann von den 2 Stunden pro Tag noch was übrig ist, dann will ich einfach mehr schlafen.
So, also weißt du, wie man die Zeit füllt.
Ja.
Und wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht?
Die Frage kommt ja nicht ganz überraschend und ich habe da auch schon eine Weile drüber nachgedacht. Aber so richtig, richtig viele Sachen fallen mir da gar nicht ein, was mich auch in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch zu einer gewissen Selbstreflexion gebracht hat, dass ich also schon ziemlich in ziemlich eingefahrenen Faden bin. Wenn ich jetzt nennen müsste, dann würde ich ein Event nennen, was wir im vergangenen Jahr mit Oliver Wyman gemacht haben. Da war ich nämlich das erste Mal in meinem Leben im Tropical Island. Kennst du das? Das ist dieses Tropenbad. Und ich wollte mal ganz was anderes machen. Habe gesagt, wir machen mal das Deutschland Offside für Oliver Wyman im Tropical Island. Das war extrem lustig. Wirklich ein großer Spaß. Und das war tatsächlich für mich das erste Mal.
Und das kam gut an.
Ja. Also, es kam genau so polarisierend an, wie ich mir es gewünscht habe. Das Bild war also wirklich zum Schießen. Die ganzen Unternehmensberater mit ihren Rollkoffern, die da in Tropical Island eingecheckt haben. Das war schon a sight to see, muss ich sagen. Und das war aber richtig toll, weil es natürlich auch einen ernsthaften Sinn hatte. Ne? Es geht ja nicht darum, da einfach nur irgendwas total Verrücktes zu machen, sondern ich glaube einfach, wenn man den Anspruch hat, Organisationen und Unternehmen zu beraten, dann muss man ganz stark in der echten Welt verwurzelt sein. Und dann muss man auch eine gewisse Flexibilität mitbringen, was die Umfelder anbelangt, denen man sich aussetzt. Und ich habe es gesagt, ich bin seit 25 Jahren in der Beratung und ich habe schon sehr, sehr viele Firmenveranstaltungen machen dürfen, die dann irgendwo im Taunus waren oder irgendwo im Voralpenland oder so. Das ist auch immer alles ganz schön, aber es ist auch irgendwie kein echter, also es ist dann nichts Neues und es ist in dem Sinne auch kein Stretch. Und deshalb dachte ich, setzen wir uns mal, was sagst du so schön, aus der Komfortzone raus, setzen wir uns einfach mal einer ganz anderen Geschichte aus. Das war tatsächlich das erste Mal für mich auch.
Ja, du glaubst nicht, was ich für Bilder im Kopf habe gerade.
Eine Sache muss ich dazu sagen, die ganze Geschichte hat natürlich nicht in Badehose stattgefunden. Ne? Das ist sowieso, so. Ja, nein, selbstverständlich nicht.
Das ist schon, also
selbstverständlich nicht. Also das ist ja eine Location, die ganz normale Tagungsfacilities anbietet, wo du ganz normal tagen kannst. Diese ganze Schwimmatmosphäre, das war eine Option, wer wollte, konnte das nutzen und durfte dann da hingehen. Es ging jetzt weniger um irgendwie mit Badeatmosphäre zu schaffen, sondern es ging vielmehr um die Ungewöhnlichkeit des Umfeldes. Also wo das ist, was da für Leute sind, wir das alle einfach noch nie gemacht haben. Du hast ja gerade gefragt nach sozusagen, what was the last first? Und aus der Ecke bin ich gekommen. Also wir haben auch da selbstverständlich alle Belange der Diversität und der Compliance und so weiter erfüllt. Also das ist ja selbstverständlich für uns. Das ist eh klar.
Wische ich die Bilder wieder weg aus meinem...
Nein, die gab's auch nicht. Also die...
In jeder Staffel lade ich ja einen Mann ein, der was für Frauen getan hat. Und ich habe mir ja was bei dir gedacht. Und auf eurer Website steht zum Beispiel, also zu deinen Themen gehört Diversity und Inklusion. Was bedeutet das denn genau?
Das bedeutet, für mich persönlich jetzt, bedeutet das zunächst mal Chancengleichheit für alle. Und in der Ableitung davon heißt das ungenutztes Potenzial für die Wirtschaft und auch für die Firma Oliver Wyman. Das Erste ist aber wichtiger für mich, Chancengleichheit für alle. Ich bin auch Vater, auch von einer Tochter. Und die Vorstellung, dass einfach aus dem Umstand, dass ein Mensch mit einem bestimmten Geschlecht oder einer bestimmten Identität auf die Welt kommt und sich dann irgendwie Benachteiligungen ausgesetzt sieht, finde ich nicht zu akzeptieren. Ich weiß, woher das kommt und ich kann das auch alles irgendwie historisch so einordnen und nachvollziehen, aber wir sind im Jahr 2025 und da müssen bestimmte Dinge einfach anders sein. So, dass es da bestimmte Unterschiede gibt, damit möchte ich mich ehrlich gestanden auch gar nicht abfinden. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, die Studien, die nachweisen, dass die Produktivität diverser Teams höher ist als mal rein männlicher Teams, die sind schon alt. Ich selbst habe das in vielen Projektteams erleben dürfen, dass das real ist. Du hast einfach eine andere Atmosphäre, eine inklusivere Atmosphäre innerhalb des Teams, aber auch an der Schnittstelle zum Kunden. Und das ist wichtig. Das ist auch geschäftlich wichtig. Das geht sogar so weit, dass wir in der Situation sind, dass die Teams, denen wir auf Kundenseite begegnen, diverser sind als unsere eigenen. Was ein Problem sein kann und was mich und uns immer wieder daran erinnert, dass wir da noch ein gutes Stück des Weges zu gehen haben. Die Unternehmensberatung ist notorisch wenig divers. Das ist ein Problem, was alle Marktteilnehmenden haben, nicht nur wir. Wir werden ja sicherlich noch über Strukturen dann in der Unternehmensberatung sprechen. Ich glaube, wir haben da einiges gemacht, um das zu verbessern, aber das ist alles ein Marathon und kein Sprint. Das dauert eine Weile, bis das wirkt. Nicht nur eine Weile, sondern Jahre. Und dürfen wir da nicht nachlassen. Da müssen wir besser werden. Und diese diese Ambition, da kontinuierlich besser zu werden als Mensch, als Vater, als Partner in einer Firma, als Führungsfigur, das ist das, was ich mit Diversität verbinde. Eine Sache vielleicht noch. Mir ist auch klar, dass Diversität nicht nur Gender Diversity ist, sondern dass das eine vielgestaltige Sache ist, ja, mit religiösen Themen und Fragen der Migrationsgeschichte, ja oder nein und so weiter. Ich will da überhaupt keine Rangfolge aufstellen oder so. Die Wahrheit ist nur, dass jetzt getrieben mal durch den beruflichen Kontext, in dem ich bin, das Gender Diversity Thema einfach das offensichtlichste und das dringendste ist. Und deshalb ist das das Thema, mit dem ich mich jetzt zufälligerweise am meisten beschäftige. Heißt aber nicht, dass ich die anderen nicht sehen würde oder so.
Und ich vermute mal, als Informatiker, ja, bei deinem Studienumfeld wahrscheinlich sehr männerlastig.
Ja, klar.
Wann kam denn so bei dir der Triggering Point, wo du sagtest, also wie es ist, ist irgendwie nicht gut genug oder die Chancen sind nicht gleich und ich persönlich möchte daran etwas ändern?
Da würde ich sagen, gibt es mindestens mal zwei neuralgische Punkte. Das eine ist, als ich meine heutige Frau kennengelernt habe, die hat mich sehr, und es tut sie bis zum heutigen Tag, dafür bin ich sehr dankbar, für das Thema sehr stark sensibilisiert. Wir haben uns im Job kennengelernt. Und sie hat allerlei Erfahrungen gemacht, sozusagen als Frau sich da hochzukämpfen und so, hat viel davon berichtet und sich auch immer für das Thema eingesetzt. Das ist beeindruckend und ich habe da viel von ihr gelernt, muss ich sagen. Das Zweite, das habe ich schon genannt, ist, als wir Eltern geworden sind und nach dem ersten Sohn dann die erste, dann auch einzige Tochter kam, da waren wir natürlich mit der Situation konfrontiert zu sagen, das ist halt dann nun mal so, was macht man jetzt so Erziehung? Also was sind die Parameter, unter denen wir jetzt hier Erziehung anlegen wollen? Wir waren uns sehr schnell einig, dass wir keinen Unterschied machen wollen. In gar nichts. Also das sagt sich jetzt so leicht, aber das heißt dann auch, dass du der Geschenkewut von Leuten, die dann mit rosa Sachen dann daherkommen, dann auch mal irgendwie entgegentrittst und so. Das ist nicht immer leicht, ja. Aber das war uns eigentlich relativ klar und dabei sind wir auch geblieben und sind, glaube ich, bis jetzt toi 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 da auch ganz erfolgreich damit. Haben aber auch festgestellt, dass das bei weitem keine Selbstverständlichkeit ist. Also tradierte Rollenbilder perpetuieren sich auch heute, schichtenunabhängig. Und jetzt ist mir auch klar, dass man den Leuten nicht reinreden kann. Jeder kann ja sein Leben leben, wie er will. Umso wichtiger ist es, dass man, wenn einem das Thema halt wirklich wichtig ist, man da seine Linie durchzieht. Wir tun das.
Das heißt, in der Erziehung setzt ihr dem aktiv etwas entgegen?
Ja.
Gut. Jetzt zur Firma. Wie sehen denn die Zahlen bei euch tatsächlich so aus bei Diversity? Wie viel Frauen habt ihr denn in Führungspositionen? Was tut ihr für die? Was tust du für die?
Genau. Also wenn wir das mal durchgehen. Wir haben bei Oliver Wyman gesamt weltweit sind es 43% Frauen. Und in Deutschland und Österreich sind es 37%, also etwas weniger. Wenn man jetzt davon nur den Consulting-Teil, also den ganzen Unterstützungsfunktionen mal rausrechnet, guckt sich nur die Unternehmensberatung an, was ja nur ein Teil der Wahrheit ist, weil wir sind ja eine Firma mit, nicht nur mit Köpfen, sondern auch mit Armen und Beinen und allem, was dazugehört, ja. Dann sind wir bei 32%. Wenn man jetzt nur die Führungspositionen anschaut, insgesamt in der Organisation, dann, und zwar ab Manager-Level aufwärts, ja, dann sind wir bei 30% und da wiederum das Consulting rausgerechnet sind es ungefähr 20. Und wenn du es jetzt noch enger fasst und guckst wirklich nur die Partnerinnen an, dann ist es deutlich weniger, dann sind wir bei knapp 10%. So ist das.
Woran liegt das?
Ja. Woran das liegt, also diese Strukturen, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es beim direkten Wettbewerb genau die Zahlen sind, aber es wird strukturell, ja, es wird, also es wird tendenziell wahrscheinlich ähnlich sein. Woran liegt es? Ich sollte vielleicht noch eine Sache dazu sagen. Aus den Zahlen siehst du ja, dass mit steigender Seniorität der Frauenanteil geringer wird. Woran liegt es? Das liegt daran, dass zum einen das Berufsbild des Unternehmensberaters ja nicht für alle Menschen gleich attraktiv ist. Insbesondere, wenn man sich überlegt, man wird dann irgendwann Partnerin oder Partner mit einer Vertriebs-, also mit einer Akquisitionsverantwortung und so weiter. Und es zeigt sich, dass das nicht alle Leute gut finden und dass die tendenziell die Frauen das von der Langfristperspektive weniger attraktiv finden als die Männer. Das ist mal Nummer eins. Völlig jetzt erstmal ohne Gründe. Einfach nur statistisch. Wenn man mit denen redet, weiß ich nicht, ja. Jetzt der zweite Punkt, und der ist wahrscheinlich tatsächlich ein Kasus Knaxus, hat tatsächlich was mit Lebensgestaltung und Familie zu tun. Typischerweise fallen die neuralgischen Karriereschritte, die man in der Unternehmensberatung geht, also Prinzipiell, das ist die Stufe vor Partner zu werden und dann Partner zu werden und dann die ersten Partnerjahre zu haben und da dann erfolgreich zu werden, die fallen in eine Altersspannbreite rein, in der die Menschen auch in ihrem nicht beruflichen Leben wichtige Entscheidungen treffen. Eine Partnerschaft einzugehen, Kinder zu kriegen, eine Immobilie zu erwerben, weiß der Kuckuck. Und wir sehen halt, dass diese Lebensentscheidungen in vielen Fällen eben im Widerspruch stehen zu den zeitlichen Verpflichtungen, die das Beratungsleben mit sich bringt. Und viele dann halt sagen, nee, das will ich nicht. Ich formuliere das so ausführlich, um eine Falle zu vermeiden. Häufig sagt man ja, naja, die Beraterinnen, die werden dann halt Mutter und dann haben die ein Kind und dann merken die halt, jetzt habe ich keine Zeit mehr und dann ist irgendwie das Kind wichtiger als der Beruf und so weiter und dann geht das halt alles irgendwie nicht mehr. Das ist wirklich nur ein Teil der Wahrheit. Wirklich nur ein Teil der Wahrheit. Denn auch diejenigen Kolleginnen, die gar keine Ambition haben, eine Familie zu gründen, haben eine stärkere Tendenz, die Beratung zu verlassen, als ihre männlichen Kollegen.
Mhm. Ja? Ich höre aufmerksam zu. Ist das eine Sozialisationsfrage?
Das ist eine Frage des, was ist mir wichtig im Leben? Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Wofür? Und ist es eine Artikulation dessen, dass das, was wir als Firma oder als Branche versprechen, was es bei uns zu holen gibt, ganz offensichtlich noch nicht überzeugend genug ist?
Und was ist euer Angebot?
So, verschiedene Angebote. Wir haben tatsächlich das Thema Elternschaft als eins der wichtigsten Punkte erstmal hergenommen, weil man da auch sehr viel machen kann. Wir haben im Jahr 2022 eine nach meinem Dafürhalten relativ großzügige Elternzeitregelung eingeführt, die sagt, dass Mütter und Väter bei Geburt ihres Kindes von uns, von Oliver Wyman, 12 Wochen Sonderurlaub bezahlt bekommen. Und nach diesen 12 Wochen, in den ersten 8 Wochen, die danach kommen, einen Tag pro Woche bezahlter Sonderurlaub zum Ramp-up.
Okay.
Ja. Männlein wie Weiblein. Das ist gut angenommen worden und wird auch sehr gut angenommen. Und wir glauben, dass wir damit schon mal eine wichtigen Baustein zu diesem einen Thema leisten. Zweites Thema, die grundsätzliche Passfähigkeit zwischen, ist die Beratung langfristig was für mich, ja oder nein? Ja? Das ist eine Frage der Kommunikation und wann man die Diskussion aufnimmt. Früher war es so, wir haben relativ lange gewartet, bis jemand immer Principal oder so geworden ist und dann gesagt, okay, Partner, Partnerin, ja oder nein, wie passt das, ist das was für dich? Wir haben gemerkt, das ist viel zu spät. Zu dem Zeitpunkt, wenn jemand Prinzipal oder Prinzipalin wird, sind diese, sagen wir mal, Lebensplanungsthemen in der Regel längst durch. meine persönliche Erfahrung ist, dass die Kolleginnen da noch sehr viel konsequenter sind in der Planung und sehr viel strukturierter und entschlossener sind als die Herren der Schöpfung. Keine Statistik, das ist einfach nur eine Beobachtung aus vielen Gesprächen. Das heißt, wir sind dazu übergegangen, sehr viel früher in der Karriere mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und sie auch zu promoten und zu sponsern und zu schauen, dass diejenigen, denen wir die größten Chancen beimessen, auch wirklich einen Durchmarsch zum Partner hinzulegen, die auch wirklich bei der Stange zu halten. Das ist eine mehrjährige Übung in jedem einzelnen Fall. Und das ist jetzt nicht immer angenehm, weil Unternehmen mögen natürlich schnell wirkende Maßnahmen. Also irgendwas so, komm, lass uns mal irgendwie was machen, irgendeine Förderung, irgendein Sponsoring, irgendein Seminar, irgendeine Maßnahme und dann will ich in 3 Monaten die Wirkung sehen. So funktioniert das leider nicht. Das ist ein Marathon, kein Sprint, sagte ich ja schon. Wir haben jetzt so die ersten Kolleginnen, die im Rahmen dieses verstärkten, früh ansetzenden Sponsorings Partnerin wurden oder werden. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die sehr, 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 sehr langsam wirkt. Aber sie wirkt und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Aber um zu sagen, wir haben da die Silver Bullet gefunden oder so, weit davon entfernt. Weit davon entfernt. Dritter Punkt möchte ich vielleicht noch sagen. Auch eine Geschichte, wo die Wirksamkeit sich noch zeigen muss. Corona hat viel verändert. Vor Corona gab es ganz viele so Mythen im Sinne von Beratung, da muss man ja immer beim Kunden sein und Remote geht gar nicht und Teilzeit geht sowieso nicht und so. Wir haben alle gelernt, wir mussten lernen, dass es eben doch funktioniert. Und das ist tatsächlich eine Hilfe, muss man ganz klar sagen.
Also sind die Zeiten vorbei, wo man irgendwie Montag bis Donnerstagabend nicht zu Hause ist?
Ja, also das hängt vom Projekttyp ab. Es gibt Projekte, bei denen die Präsenz beim Kunden ganz dringend erforderlich ist. Und es gibt Projekttypen, da ist das nicht der Fall. Ganz grundsätzlich haben wir eine Policy, die sagt, 3 Tage die Woche bitte im Büro oder beim Kunden sein. Was eben auch heißt, 2 Tage die Woche könnt ihr Homeoffice machen. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber. Logischerweise hinterfragt das jetzt von der technischen Machbarkeit gar keiner mehr und es gibt da auch keine Fragen, wie man das dann organisiert und Vertrauensprobleme gibt's auch nicht. Also der einzige Aspekt, der da immer zu diskutieren ist, wie erhältst du denn die Unternehmenskultur in einem Umfeld, wo die Leute ihre 2 Homeoffice-Tage unter Umständen auch ganz unterschiedlich legen? Das ist eine Frage, das muss man dann durch Events und durch die Organisation des Bürolebens halt in den Griff kriegen. Aber die grundsätzliche Umsetzbarkeit von solchen flexibleren Arbeitszeitmodellen, die muss man, glaube ich, nicht mehr beweisen.
Deswegen haben diese Probleme ja alle.
Eben.
Ja. Und du hast mir erzählt, du warst einer der Ersten, die auch bei allen 3 Kindern Elternzeit genommen hat. Was hat es denn für einen Impact, wenn jemand in einer Führungsposition tatsächlich Elternzeit nimmt? Wie sind da eure Statistiken bei Männern, Frauen? Wird Elternzeit genommen? Du hast mir ja gerade diese Regelung da erklärt. Wie funktioniert das bei euch?
Ja, also als ich Elternzeiten genommen habe, gab es die Regel ja noch nicht. Ne? Hatte ich gesagt, wir haben die 2022 eingeführt und meine Kinder sind ja geboren 2011, 2013 und 2015. Ich habe die Elternzeiten damals genommen in der für damalige Verhältnisse klassischen Aufteilung. Ich habe da so 2 Monate gemacht und Anna dann jeweils 9 oder 10 oder irgendwie sowas um den Dreh. Ich habe das damals immer quasi als Projekt gemacht. Die Kita-Eingewöhnung habe ich immer gemacht, die Zeit. Das war für mich so, naja, wir hatten uns da zu Hause einfach drauf verständigt, weil wir gesagt haben, Mensch, das ist sowas Projektiges, das hat eine Aufgabe. Da sind die Kinder auch nicht mehr so super winzig, sondern sind dann halt schon irgendwie so 8, 9 Monate alt. Dann kann man das schon machen. Da hat man auch schon so ein Bonding und das geht gut. Und ich kann dir ehrlich gestanden gar nicht sagen, ob da viele Leute die Augenbrauen hochgezogen haben. Ich kann nur sagen, dass es in der Generation vor mir nicht unbedingt üblich war. Es haben sicherlich auch vor mir schon mal welche gemacht. Aber in der Konsequenz weiß ich es nicht. Ich habe das Feedback von einigen gekriegt, dass das toll ist, dass ich es mache und dass es ermutigend ist. Und seit, als wir dann Jahre später die neue Regelung eingeführt haben, ja, da war es, das ist ja dann eh klar. Also Elternzeit wird heute einfach genommen. Ich kann dir jetzt ehrlich gestanden gar nicht sagen, was die Prozentzahlen sind, derer, die ein Kind kriegen, die Elternzeit machen oder nicht. Habe ich jetzt nicht hier die Zahl, aber es sind viele, das kann ich dir sagen. Also Elternzeit wird definitiv genommen. Unter diesen Konditionen ist es, glaube ich, auch kein Wunder. Und es ist ja auch gewollt. Wir wollen es ja. Wir hätten es ja nicht gemacht, wenn wir es nicht wollen würden. Und insofern ist das halt einfach ein Bestandteil dessen, was wir halt, wie wir sind und wo, wie wir auch das professionelle Zusammenleben gestalten wollen. Mir selbst hat's gut getan. Ich habe es gerne gemacht. Ich habe die Zeit total genossen. Würde das jederzeit wieder machen. Wahrscheinlich würde ich es heute sogar nochmal anders aufteilen und würde für mich persönlich eine längere Zeit nehmen.
Wir kommen gleich nochmal zu einer Studie, die ihr rausgebracht habt, gemeinsam mit der Weltbank. Ein Satz von der Kollegin von der Weltbank ist in Erinnerung geblieben. Und zwar, alles, was messbar ist, lässt sich ändern.
Ja.
Und deshalb wollte ich mit dir einmal kurz über Gehaltsstrukturen reden.
Ja.
Ich hatte in einer meiner letzten Sendungen, hatte ich die Henrike von Platen vom Fairpay Innovation Lab mit so einem sehr guten Ansatz, irgendwie zu schauen, einfach mal die Unternehmen zu durchleuchten, ob es irgendwelche Biases gibt, die selber nicht gesehen werden und einfach das anzupassen, die Gehälter und Löhne anzupassen, wo es geht. Wie geht ihr denn auf?
Also erstmal sehr gute Folge, ich habe sie mir angehört. Der Pay Gap ist eine Sache, die gehört einfach abgeschafft. Ich könnte nicht sagen, wie käme ich auch dazu, dass es in der gesamten Firma Oliver Wyman überhaupt keinen Bias gibt und überhaupt keinen Pay Gap gibt. Wahrscheinlich gibt's auch bei uns irgendwo Fälle, die man daraus analysieren kann. Aber bei uns sind die Gehaltsbänder nach Senioritätsstufe ja sehr stark festgelegt. Man könnte auch fast sagen, das ist ein sehr verschultes System. Die Leute haben so einen Consultant, Senior Consultant und so weiter. Und mit jedem Titel sind klare Gehaltsbänder assoziiert. Meisten von diesen Levels sind sogar nochmal unterstrukturiert in 1, 2, 3 und so. Und die Kriterien, die angelegt werden, um diese Stufen zu erreichen, die sind sehr stark formalisiert und die Prozesse, in denen die Erfüllung der Kriterien geprüft wird, die sind auch stark formalisiert bis hin zu einer sogenannten Cross-Calibration, wo man sich nach der individuellen Bewertung jeder einzelnen Person nochmal aufs Gesamttableau setzt und sagt, ist jetzt jeder auch richtig einsortiert? Und die Gehälter, die fallen dann halt hinten raus. So. Insofern ist das und das System macht natürlich keinen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein, ist klar, sondern sind nur die Leute einfach drin. So. Da ist erstmal, soweit ich das sehe, kein Pay Gap. Jetzt ist es so, dass es natürlich sein kann, dass in der Bewertung einer individuellen Leistung Unterschiede vorkommen. Das ist also sozusagen, also der Input in diese Logik schief ist im Einzelfall. Kann ich das ausschließen? Ich kann es nicht für die gesamte Organisation ausschließen. Aber die Transparenz dessen, wer was macht, wie gut die Projekte sind, ist schon so groß durch den unmittelbaren Peer-Vergleich. Die Leute sitzen ja zusammen im Teamraum. Das ist ja nicht so, dass jeder im Cubicle sitzt und macht was und dann ist da irgendeine dunkle Macht, die irgendwie dann irgendwas anonym beantwortet. Das ist ja alles sehr vergleichbar. Da würde ich schon sagen, dass der Peer-Vergleich so offensichtlich ist, dass wir in den meisten Fällen schon eine sehr, sehr starke Gleichbehandlung haben. Wie gesagt, ich will uns auf gar keinen Fall als Organisation davon ausnehmen, dass wir irgendwo einen Bias haben könnten. Haben wir sicherlich, weil wir auch alle nur Menschen sind und das Produkt unserer Erziehung. Aber wir versuchen wirklich, solche Sachen so konsequent, wie es irgend geht, rauszuprogrammieren in dem System, wie wir befördern, wie wir bezahlen, wie wir Kolleginnen und Kollegen entwickeln.
Das hört sich an, als wäre es so engmaschig, dass...
Es ist schon sehr engmaschig. Und wir investieren, und es ist nicht nur das System, sondern wir investieren in diese ganzen Bewertungs- und Promotion-Prozesse auch sehr viel Zeit. Die sind sehr formal, da wird viel ausgefüllt, da wird viel verglichen und kalibriert, da gibt's unzählige Sitzungen, auch mit großen Gruppen, die dann zusammenkommen, die auch geschlechtlich durchmischt sind natürlich, dass wir da versuchen, solche Unwuchten da erst gar nicht aufkommen zu lassen.
als wir über deine Motivation geredet haben, sagst du so Nummer eins Chancengleichheit, aber natürlich auch den Business Case für Diversität. Ist das ja schon seit Jahren Trend. Ja? Also ich kenne mich da vor 12, 13 Jahren, habe ich so einen Auftrag für Allier der Ansys zu Diversity gemacht und dachte, ja, es ist ja irgendwie, es müsste eigentlich ein Selbstläufer sein, weil der Business Case so klar ist. Aber letztendlich gibt es ja unglaublich viel Widerstand und es geht nicht nur aufwärts.
Ja.
Woran liegt das?
Puh. Da überlagern sich ganz viele Effekte. Also Nummer eins, darüber hatten wir schon so ein bisschen geredet, ist die Frage der Verfügbarkeit. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal ganz stumpf sagen würdest, Mensch, wir haben so wenige Partnerinnen, wir können nicht warten, bis die Leute bei uns durchs System gelaufen sind, wir müssen auch mal von außen ein paar Seniore-Frauen gewinnen. So, wenn du das mal machst, und auch die Überlegung haben wir natürlich gemacht, dann guckst du mal in den deutschen Markt für Strategieberatungspartnerinnen und dann findest du ganz schnell, dass die Anzahl derer, die da recherchierbar und bekannt sind, irgendwo bei 3-4% des Marktes liegt. Vielleicht in manchen Branchen auch 8. Aber in der Breite ist das die Größenordnung. So. Und so. Das heißt, die Grundgesamtheit ist da schon mal sehr gering. Ein zweiter Effekt ist sicherlich, dass die Vergangenheit und die Sozialisation vieler Menschen, die heute in Führungsverantwortung sind, ein Bias hervorruft. Du darfst nicht vergessen, dass wir, und auch da gehöre ich ja dazu, in der Generation der Mit-50er, das sind Menschen, die sind Anfang der 70er geboren. Da war die Welt echt anders. Wenn wir jetzt auch mal die 70er kurz mal abziehen, weil da ist man ein kleines Kind und sagt 80er, da war die Welt echt anders. Und jeder Mensch hat nur eine Lebensgeschichte. Und viele, die erfolgreich sind, versuchen dann die Rezepte, die sie selbst erfolgreich haben, einfach wohlmeinend auf die nächste Generation weiterzugeben. Das kann im Einzelfall bedeuten, dass da auch falsche Anreize gesetzt werden oder eben ein Bias vorhanden ist. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt. Der dritte Punkt ist allgemeine gesellschaftliche Strömungen. Also in der Studie, über die wir ja gleich noch sprechen werden, steht ja auch, dass in manchen Regionen der Welt gerade die jüngeren Generationen einen stärkeren Pushback zu Diversity-Themen entwickeln als die mittelalte Generation. Das ist natürlich interessant und das ist... ich bin kein Politologe, aber ich lese das zumindest mal im Kontext des allgemeinen konservativen Backlash, den wir momentan ja auf der Welt beobachten. Ja, und du kennst die ganzen Geschichten ja auch mit Red Wives und so weiter. Und man muss ja nur mal gucken in den letzten Jahren, welche politischen Tendenzen man gesehen hat. Ich meine jetzt nicht Deutschland, ich meine jetzt vor allem das europäische Umfeld, Amerika und so weiter. Teile davon sind auch bei uns angekommen, ja. Und sowas hat natürlich auch in der Bevölkerung eine Resonanz und auch in der jüngeren Gesellschaft im jüngeren Teil der Gesellschaft eine Resonanz. Und ich glaube, auch das trägt dazu bei. Und diese ganze Gemengelage führt einfach dazu, dass du es einfach nicht mit Selbstverständlichkeiten zu tun hast, sondern mit Dingen, um die jedes Mal neu gerungen werden muss. Da darf man auch nicht müde werden.
Apropos Backlash, ich habe auch eine Frage für dich als Mann. Ich denke, ohne Männer geht das nicht. Das ist das ganze Konzept. Und ne, Gleichberechtigung, wir brauchen die Männer auf unserer Seite, alle haben was davon, weil sie eine Elternzeit nehmen können, vielleicht nicht die als Alleinverdiener verantwortlich sind und so weiter und so fort. So, und jetzt treffe ich auch so Mit-40er, die komplett frustriert sind, weil sie sagen, ich bin ja Mann, ich habe eh keine Chance. Wenn sie sich bewerben, sie sind jetzt, haben keinen Migrationshintergrund, sind keine Frau und so weiter. Ja, aber es ist tatsächlich, höre ich da viel von und das trifft dann teilweise, würde ich sagen, auch die Falschen. Wie kann man sich in diesem Dialog positionieren oder auch den Männern wieder Mut machen? Oder ist es einfach so, dass die Zeiten vorbei sind und manche halt verzichten müssen?
Also die erste Frage, die ich dann immer stellen würde, ist, wo ist denn das? Ich höre das auch manchmal. Wo ist das denn alles? Ich sehe ja viele Unternehmen und viele Vorstände. Und ich höre dann die Diskussion, oh, die Männer sind irgendwie benachteiligt. Dann gehe ich zum nächsten Unternehmen, da heißen wieder alle Thomas. Also es ist also ganz so statistisch signifikant oder dominant, wie das Thema manchmal vorgebracht wird, scheint es erstmal einfach aus der unmittelbaren Beobachtung gar nicht zu sein. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, dass ein bestimmter Proporz in manchen Situationen erforderlich ist, ganz einfach, weil es langfristig anders offensichtlich nicht funktioniert hat oder nicht funktioniert. führt zu Ungleichbehandlungen, die vorher aber auch da waren, nur in die andere Richtung. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Wir haben die Ambition, in unseren Einstiegslevels 50% Männlein und Weiblein zu haben. Ja? Jetzt kriegst du durch die Anzahl der Menschen, die sich bei uns bewerben, nicht, und wir haben ja auch Qualitätskriterien, also bestimmte akademische Anforderungen und so weiter, klappt das manchmal nicht, so vom natürlichen Inflow. So. Zu viel Frauen hat man nie, das sage ich dir gleich. Also wenn, dann ist es eigentlich eher so, dass ja, irgendwie wahnsinnig viele männliche Bewerber und relativ wenig Bewerberinnen, die das alles so. Was machen wir da? Ein probates Mittel ist, dass wir dann spezielle Recruiting-Workshops machen, nur für Frauen. Da laden wir dann ein, irgendwo hin, Case Study, gucken, wie die sind, und die, die gut sind, kriegen dann halt ein Jobangebot. Aufnahmevoraussetzung für diesen Workshop, gute Noten und Frau sein. So. Ist das ein Bias? Ja, klar. Es ist ein Counter-Bias. Ganz bewusst. Ist dann halt so. Also, ist das jetzt ein riesengroßes Problem? Nee, es ist kein riesengroßes Problem. Und wenn ich sage, ich habe eine Erwartung, dass in einem Gremium, in einem Seniorengremium eines Unternehmens eine bestimmte Anzahl von Positionen mit Kolleginnen besetzt sein soll. Dann triggert das doch zuallererst mal einen Prozess viel mehr, als dass es eine ganz konkrete Entscheidung triggert. Also was doch dann passiert ist, wir haben uns selbst auferlegt, dass da mehr Frauen rein müssen. Da müssen wir doch mal sehr gut in unserer Organisation gucken, wo wir dann talentierte Kolleginnen hernehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist doch eigentlich der gewünschte Effekt. Es geht doch gar nicht darum, jetzt zwei Kolleginnen rauszusuchen und die dann irgendwie zu privilegieren. Zwei. Das ändert ja keinen, das ist ja keine Trendumkehr. Das ist dann einfach nur eine Quotenerfüllung und ist okay, ja. Aber der eigentliche Effekt ist doch, dass diejenigen, die sich solche Quoten auferlegen, sich mit dem ganzen Funnel auf Beraterdenglisch beschäftigen und mal schauen, wie kam ich denn dazu, dass ich die Leute, die in Frage kommen, dann entsprechend sehe und fördere und sponsere und dafür sorge, dass ich das nächste Mal, wenn ich mein Gremium neu besetze, vielleicht ein paritätischeres Bewerberfeld habe, sodass ich Quoten vielleicht irgendwann gar nicht mehr ziehen muss. Das ist doch der eigentliche Effekt. Und wenn dann jemand sagt, ja, man hat mir jetzt eine Frau vorgezogen, ich kann jetzt ja nicht für alle Fälle sprechen, in denen das vorkommt, aber vielleicht war sie halt besser.
Also die Jungs sollen sich nicht so haben.
Ehrlicherweise ist das, glaube ich, das waren jetzt deine Worte, aber ich glaube ja. Ich glaube ja.
Lass uns zur Studie kommen, ja. Bei der Vorstellung. Wir haben uns ja auch kennengelernt. Ich werde die auch noch verlinken. Representation Matters, How Women's Political Representation Can Accelerate Global Economic Growth. Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse? Nur in zwei, drei Sätzen in der Nutshell.
Genau. Also ich fasse es jetzt mal ganz grob zusammen. Die Aussage ist im Prinzip, die ungleiche Teilhabe von Frauen am Wirtschaftsgeschehen ist gleichbedeutend mit einem riesengroßen ungenutzten Potenzial. Ja? Ein wesentlicher Hebel, um dieses Potenzial zu erschließen, ist weibliche Repräsentation in der Politik, insbesondere in Regierungsämtern und Parlamenten. Das weist mal ganz grob gesagt diese Studie nach, auf der Basis von jeder Menge Daten aus 190 Ländern und an ganz vielen einzelnen Datenpunkten, die ich jetzt hier gar nicht alle vortragen will. Aber das ist die große Linie.
Und was habt ihr euch dabei gedacht? Also warum unterstützt ihr das?
Also zum einen ist uns das Thema wichtig, warum habe ich vorhin schon auseinandergesetzt? Da bin ich nicht der Einzige bei uns, das sehen viele so. Zum zweiten Mal machen wir uns natürlich Gedanken dazu, wie man die Gesellschaft und die Volkswirtschaften weiterbringen kann. Und wenn man da auf den Punkt kommt, dass dort ein sehr großes Potenzial brach liegt, dann kann man dem ja mal nachgehen. Und wenn das dann zusammenfällt mit einem wichtigen gesellschaftlichen Anliegen, dann ist es umso besser. Und damit das eben nicht nur so auf der Ebene der Behauptung und des Gefühligen bleibt, haben wir eben zusammen mit Women Political Leaders und der Weltbank da mal tiefer reingeleuchtet und haben das eben mal in Form von einer Studie gemacht.
Sehr gut. Ja, vielen Dank für diese sehr interessante Präsentation. Und die Studie verlinke ich dann auch noch. Kurzer Ausflug, auch mit Blick auf die Uhr. Ich könnte mit dir ewig plauschen, aber die Zeit vergeht. Zur Politik. Hier in Deutschland gibt es sehr viele wirklich strukturelle Hindernisse zur Gleichberechtigung. Also ich nenne irgendwie das aus meiner Sicht, ne, das Ehegattensplitting, das Angebot der Kinderbetreuung oder auch tatsächlich so faktische Ungleichheiten, dass die Eizellspende in Deutschland immer noch nicht erlaubt ist. Wenn du oder was müsste die Politik als erstes angehen aus deiner Sicht, um diese Ungleichheiten oder strukturellen Defizite auszuräumen?
Also ich würde, viele von den Themen, die du ansprichst, sind wichtig und die zu priorisieren ist sehr schwer. Aber ich persönlich würde einen Schwerpunkt auf die Sanierung der Ausbildungsinfrastruktur legen. Weil ich glaube, dass wenn du bessere Schulen und vorschulische Betreuungsplätze hättest, also die wirklich baulich besser sind, dann würde die Tendenz, die weiter auszubauen, die Kinder auch wirklich hinzuschicken, die auch als Arbeitsplatz für Betreuerinnen und Betreuer zu akzeptieren und da gerne hinzugehen, die würde sich verbessern. Unsere Schulen sind in einem Zustand, ich alle, schon klar, aber ein großer Teil, und ich habe mittlerweile einige gesehen, der spottet jeder Beschreibung. Der spottet jeder Beschreibung. Und da würde ich tatsächlich als allererstes mal ansetzen, weil ich wirklich glaube, dass der Wohlfühlfaktor, wenn ich jetzt sage Schulen, dann meine ich Kitas gleich mit, weil der Wohlfühlfaktor des Dortseins ein ganz großer Treiber dafür ist, wie entspannt die Leute sind miteinander. Deshalb würde ich da tatsächlich ansetzen.
Also Bildung, Bildung, Bildung.
Infrastruktur.
Infrastruktur.
Infrastruktur. Also ich sag's dir mal ganz konkret, ich habe Situationen erlebt, wo Kinder nach Hause gerannt kamen, weil es ihnen zu eklig war, in der Schule aufs Klo zu gehen. Ich habe heute noch den Zustand, dass Kinder teilweise nach Hause kommen, der Magen hängt ihnen in den Knien, weil es ihnen zu fies war, da zu essen. Da, die anderen Sachen, die du gesagt hast, sind auch wichtig, aber da würde ich anfangen.
Okay, gut, an die Politik.
Ja. Wenn das übrigens heißt, und das ist ja eine ganz konkrete politische Frage, die wir jetzt auch gerade so ein bisschen, zumindest teilweise auf dem Tisch haben, im Wahl-O-Mat kommt sie vor, wenn das heißt, dass der Bund eine stärkere Rolle in der Bildungspolitik bekommen soll, wäre ich da zum Beispiel sehr dafür.
Jetzt springe ich zu einem letzten Thema, und zwar das Thema der Staffel ist ja Krise.
Ja.
Was bedeutet für dich Krise und befinden wir uns in einer Krise oder reden wir die nur herbei? Was macht dir Sorge?
Wir befinden uns zweifellos in einer Krise. Also das Wort der Multikrise ist ja relativ modern. Es ist eine Aneinanderreihung oder Häufung von Krisen. Und die Priorisierung der einzelnen Krise ist schwierig, weil wir da auch Dinge dabei haben, die sind dringend, wie zum Beispiel Krieg und Frieden im unmittelbaren Umfeld in Europa. Und dann gibt es Dinge, die sind wichtig und sehr wichtig, wie zum Beispiel Klimawandel. Die werden gern mal vom Dringlichen überlagert und dann sieht man das Wichtige nicht mehr so genau. Das ist im aktuellen Wahlkampf sehr schön zu beobachten. Und das auseinanderzunehmen und zu sagen, wo setze ich den Schwerpunkt, das ist in der Tat essentiell. Ich glaube, in Deutschland haben wir es mit einer riesigen Innovationsschuld zu tun, die wir in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben. Und in den letzten Jahren haben wir die auch nicht wirklich abgebaut, weil eben so viele dringliche Themen wie Ukraine und so dazu kamen, sodass wir das nicht wirklich angreifen konnten. Und teilweise ist es dann auch verdattelt worden von der Regierung. Ich will jetzt gar nicht wieder das Ampelthema kommentieren und so weiter. Aber es ist schon so, dass die Sanierung der Infrastruktur, die digitale Transformation, die energetische Transformation, das ist alles, lag klar auf dem Tisch. Die nächste Thema, was seit Jahrzehnten bekannt ist, was keiner anfasst, ist die Rente. Das wird aus wahltaktischen Gründen ja von keinem so richtig angefasst. Das ist die nächste Krise, die kommt, kann ich dir jetzt schon sagen. In 4 Jahren, wenn wir denn hier reden, in 8 Jahren noch viel mehr, stehen alle Hände in der Luft. Oh Gott, oh Gott, das Ding ist uns um die Ohren geflogen, aber es wird halt passieren. Also es sind alles Dinge, die wo prokrastiniert wurde und über die Zeit sind die Themen halt schlimmer geworden. Und das ist die eigentliche Krise, mit der wir es zu tun haben. Auf Deutschland bezogen. Und weil wir diese Krisen haben, lassen wir uns auch so nach meinem Dafürhalten ins Boxhorn jagen von externen Impulsen. Also ich glaube, wenn wir selbst solider dastünden und souveräner dastünden und weniger krisenhaft, würden wir auch nicht wie das Kaninchen auf die Schlange ständig auf Trump oder noch viel schlimmer auf den Herrn Musk gucken, was der denn jetzt wieder für Handbewegungen macht und so. Ich meine, im Prinzip könnte man ja sagen, wenn man als starker, souveräner, innovativer und gesunder Volkswirtschaft und Staat aufgestellt ist innerhalb eines gut organisierten, starken, souveränen Europas, ja, dann können die anderen sich ja mal gern zum Salat machen. Das schauen wir uns mal ganz entspannt an. Müssen wir uns gar nicht aufregen. Tun wir aber. Das ist aus meiner Sicht eine Projektion der eigenen Unsicherheit, unter der die Erkenntnis der eigenen Schwäche liegt. Und das ist nach meinem Dafürhalten die eigentliche Krise.
Spannend. Apropos Krise, ich frage ja alle meine Gäste seit einem Jahr, gibt es Rückschritte? Nee, ich formuliere, gibt es Fortschritte oder Rückschritte hinsichtlich der Gleichberechtigung? Die Antworten waren sehr unterschiedlich. Jetzt, wenn man euren Report da liest, also ihr stellt klar Rückschritte fest. Siehst du das auch so oder ist der Report da negativ?
Es gibt Fortschritte wie Rückschritte. Ich glaube, es ist einfach bemerkenswert, dass in der heutigen Zeit, wo das Thema ja jetzt nicht neu ist, wir sind jetzt nicht die Ersten, die sich hier über das Thema unterhalten. Das ist ein Jahrzehnte schwelendes Thema und so. Und dass es dann immer noch Momente des Rückschritts gibt und Regionen, in denen der Rückschritt noch stärker ist als in anderen, das ist doch bemerkenswert, oder? Und das ist, glaube ich, das, was der Report rausstellt. Grundsätzlich ist es ja so, dass das Thema schon nach vorne geht international, ne? Und Aspekte wie Gesundheitsversorgung, Alphabetisierung, hygienischer Ausbau und so, also diese ganzen Themen, die gehen ja schon voran. Umso dringender ist es halt, dass die Politik danach zieht und Partizipation an den entscheidenden Stellen in der Politik dann auch danach gezogen wird, ne? Und da Schritt hält. Und das, da fallen in manchen Fragen, fällt die Realität da einfach ab. Und das ist das, was die Studie zeigt.
Also Outlook trotzdem positiv.
Ich bin notorischer Optimist.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Vielen Dank, Zoe.